Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme.
Hallo und herzlich willkommen bei Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme. Unglaublich, ich habe diesen Titel unseres Podcasts jetzt zum ersten Mal seit 301 Tag gesagt auf Sendung. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig gerechnet. Ach, ich will euch nicht anlügen. Es gibt Zeitspannenrechner-Apps. Oh, ein komisches Wort. Da gibt man einfach ein, wann das letzte Datum war. Ich glaube, ich muss es euch nicht erklären. Was habe ich eingegeben? 22. November 2021. So lang ist es her, dass wir eine Folge hochgeladen haben. Und jetzt sind wir zurück, weil es den einfachen Grund gibt. Es ist wieder ein großartiges Festival vor der Haustür, das Slash Film Festival. Und was wären wir für ein Podcast, wenn wir nicht ein bisschen Service hier bieten würden? Nämlich, was muss man dort sehen? Was darf man nicht verpassen? Und zu diesem Anlass haben wir uns natürlich keinen besseren Gast wünschen können, aussuchen dürfen, als den Festivaldirektor selbst. Markus Keuschnick ist zum zweiten Mal im Wohnzimmer bei mir gesessen und hat uns erzählt, was uns so erwartet am Slash Film Festival. Jetzt muss ich kurz überlegen, sollen wir über das letzte Jahr sprechen oder sollen wir einfach gleich mit der Folge anfangen? Und ich hoffe jetzt, dass irgendjemand gerade in der U-Bahn sitzt und sich diese Folge anhört und sagt und laut sagt, gleich mit der Folge beginnen. Und alle Umsitzenden fragen sich, was? Komisch. Und vielleicht irgendwo anders sitzt jemand im Park und diese Person sagt, na, quatsch noch ein bisschen. Und Passantinnen denken sich, okay, auch weird. Naja, ich würde sagen, wir starten einfach gleich mit der Folge. Über Markus Keuschnick, das wird wahrscheinlich in der Folge auch erwähnt, müssen wir nicht nochmal berichten, weil er hat uns freundlicherweise schon das letzte Mal beehrt beim Slash Festival und hat uns da jede Menge über sein Leben erzählt. Das heißt, die Biografie arbeiten wir nicht nochmal ab. Diesmal gehen wir gleich zur Sache und reden sofort übers Slash Festival. Offensichtlich bin ich nicht mehr in der Übung. Ich glaube, das hört ihr. Ich hab überhaupt keine Struktur mehr in den Sätzen. Vielleicht kommt es ja wieder. Wenn diese Sendung online geht, ist wahrscheinlich der 19. September und da habt ihr noch Zeit, danach Tickets zu organisieren. Das werde ich wahrscheinlich im Outro dann nochmal sagen. Wie gesagt, große Verwirrung. Erster Podcast seit 301 Tagen. 301 Tag ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Viel Spaß bei der Folge mit Slash Film Festival Direktor Markus Keuschnick. Also, ich meine, dich muss man wirklich nicht mehr vorstellen. Diejenigen, die was über dein Leben wissen wollen, müssen einfach die Folge vor einem Jahr hören. Da haben wir darüber gesprochen, richtig, wie du zum Horrorfilm und alles gekommen bist. Ich habe es mir erst vor kurzem angehört. Also, da verlieren wir überhaupt keine Zeit. Markus, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, weil ich habe es wahrscheinlich schon in der Einleitung gesagt, die ich noch nicht aufgenommen habe. Aber es ist unsere erste Folge seit langer, langer Zeit. Und es gibt keinen schöneren Grund, außer Tote auszugraben, als das Slash Film Festival. Und ich glaube, es ist die 13. Ausgabe, oder habe ich mich verrechnet?
Nein, du hast ganz richtig gerechnet, Otto. Es ist, und für mich ist auch eine Ehre natürlich, jetzt bei dieser Wiederbelebung dieses Podcasts sozusagen live dabei sein zu können.
Stimmt, du hast den Defibrillator mitgebracht. Das finde ich sehr nett in deiner Stephen King.
Die Adrenalinspritze, alles, was wir brauchen könnten in den folgenden 35 Stunden, habe ich dabei.
Sehr gut, du kannst dich noch erinnern, es ist sehr lang gegangen, aber wir haben uns vorgenommen, diesmal einfach schneller zu reden.
Ja.
Nein, das ist eh kaum möglich. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das Gartenbau hat wieder offen. Das heißt, eure Gala-Premiere ist wieder im Gartenbau. Nicht, dass das Stadtkino nicht großartig auch war letztes Jahr.
Nein, das war natürlich Titan. Ein gutes Exil, was wir da gefunden haben im letzten Jahr. Aber wir sind natürlich sehr, sehr froh, weil einfach es geht ja darum, da auch die Aufmerksamkeit zu bündeln. Das ist der einzige Festivaltag, den wir haben, wo es nur eine Vorführung gibt, wo alle Leute sozusagen in ein Kino kommen, wo das gesamte Team an einem Kino, in einem Kino arbeitet. Ja. Das ist einfach symbolisch, also wie sich's anfühlt, ist es natürlich was anderes, als wenn man Stadtkino, und im letzten Jahr haben wir dann Stadtkino und Filmcasino gemacht. Das heißt, da mussten wir uns dann so etwas aufteilen, ja.
Jetzt habe ich, ich bin so super vorbereitet, nämlich gar nicht. Ich habe die Liste, die hast du mir zukommen lassen mit den Filmen, nur für die ZuhörerInnen, die sich jetzt wundern. Wenn wir jetzt hier sitzen, ist noch nicht einmal das Programm draußen, aber der Vorverkauf ist schon gestartet. Das heißt, es gibt wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hört, noch einige Karten, aber nicht mehr alle. Also es tut uns jetzt leid, wenn wir jetzt hier einen Film empfehlen und es gibt überhaupt keine Karten mehr, aber das konnte man wirklich nicht voraussehen. So, aber wir sind jetzt beim Eröffnungsfilm. Der Eröffnungsfilm, und ich finde ihn nicht mehr, ich weiß, es war Resurrection, oder?
Ja,
ich finde ihn auf dieser Liste nicht mehr.
Er ist sicher drauf.
Er ist hundertprozentig drauf, weil ich weiß noch, welche Notizen ich mir gemacht habe. Ich habe ihn endlich gefunden. Weißt du warum? Ich habe unter Resurrection gesucht, aber auf meiner Liste steht Opening-Film. So, Resurrection. So, was ich nämlich sagen wollte, Resurrection hat eines meiner absoluten Lieblings-Subgenres, dass da heißt, Rebecca Hall lässt sich diesen Scheiß nicht mehr gefallen. Ich habe bis jetzt all ihre Filme, die in diese Richtung gehen, ich finde, sie ist der viel bessere Liam Neeson. Also ihr habt euch da einen großartigen Film gesucht, oder? Also denke ich mal.
Danke, das sind Vorschusslorbeeren. Ich würde das natürlich so unterschreiben. Also für den Eröffnungsfilm wählen wir dann schon einen Film aus, der für uns natürlich aus allem, was wir anbieten können, noch einmal herausragt. Und ich finde, dass dieser Film rastet sehr, sehr stark auf Rebecca Hall, einer durchaus bekannten Schauspielerin, die aber meinem Empfinden nach immer noch viel zu wenig bekannt ist. Mhm. Also diese Rolle, die sie da ausfüllt in diesem Film, wie sie den gesamten Film eigentlich trägt, das habe ich in der Form, in der Intensität selten gesehen. Es ist auch eine sehr komplex angelegte Rolle, muss man dazu sagen. Der Film kommt von einem jungen amerikanischen Regisseur, heißt Andrew Sammons. Mhm. Tim Roth spielt die männliche Hauptrolle neben Rebecca Hall. Und es geht um eine sehr erfolgreiche Businessfrau, bei der man merkt, also ihre Fassade ist brüchig, sie ist sehr, sehr hart gebaut als Mensch. Und man merkt schon, da schlummert etwas dahinter. Also die trägt eine Vergangenheit mit sich herum. Und diese Vergangenheit tritt dann sozusagen figurativ, symbolisch, metaphorisch in Form von Tim Roth wieder in ihr Leben, den sie mit ihrer Vergangenheit verknüpft. Und mit einem Verbrechen, was in dieser Vergangenheit geschehen ist, von dem wir aber zumindest für einige Strecken des Films nichts wissen. Das heißt, wir können uns auch nicht sicher sein, ob wir ihr als Erzählerin und ihr als Identifikationsfigur trauen können. Mhm. Also wir müssen das mit uns selber aushandeln. Der Film gibt uns da relativ wenig an die Hand. Und das war für mich dementsprechend dann auch ein bedeutsamer Film, weil er meinem Empfinden nach sehr viele Verwerfungen unserer Gegenwart, unserer sozial-medialen Gegenwart, wo ja schnell Verdachtsmomente ausgesprochen werden, Allianzen geschmiedet werden, dann Seiten gewechselt werden und so weiter und so fort. Das auf einer sehr, sehr, für mich sehr eindrucksvollen Ebene irgendwie in einen Paranoia-Thriller mit eindeutiger Schlagseite Richtung 70er Jahre gießt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, dass die Hochburg der Paranoia-Thriller, die 70er Jahre, so Alan Pakula und wie sie alle heißen.
Richtig, ja, richtig. Also finde ich ein formschöner, wahnsinnig eleganter, zum Ende hin unfassbar abgründiger Film, der mich sehr lange verfolgt hat.
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst und ob sich die ZuhörerInnen noch erinnern können, aber du hast letztes Jahr nur für mich bei manchen Filmen einen Hosenscheißer-Faktor eingebaut, weil ich gesagt habe, traue ich mich überhaupt rein? Der war von Rosemary's Baby bis Rosemary's Stiefvater. 1 bis 10. Ich glaube, das schaffe ich, oder? Den Rebecca Hall-Film.
Den wirst du schaffen. Ja. Es könnte sein, dass dich am Ende etwas schleudert. Das muss ich ganz ehrlicherweise dazu sagen. Das ist schon sehr saftig, aber bis dahin glaube ich, dass das sollte definitiv aushaltbar sein, ja.
Ich erinnere mich nämlich, letztes Jahr war der Eröffnungsfilm Titan und da hast du, glaube ich, gesagt, der ist auch saftig. Ich glaube, da war auch saftig dann. Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe mich nicht gefühlt.
Das kann sein, saftig verwende ich gerne mal. Vielleicht auch zu oft. Dann bitte einfach sagen, dann werde ich mir ein Synonym überlegen.
Nein, wir machen einfach eine Stricherliste. So. Und ein Stichwort ist auch der Titan. Nämlich, ihr hattet letztes Jahr Wahnsinns, also alle waren erstaunt. Also nicht alle waren erstaunt, aber viele waren erstaunt. Ihr hattet den Cannes-Gewinner. Und das ist scheinbar eine Tradition, weil ihr habt schon wieder den Cannes-Gewinner.
Ja, wir haben schon wieder den Cannes-Gewinner. Tradition möchte ich es nicht nennen. Es ist in diesem Jahr die Palme d'Or wiederum verliehen worden an einen sehr verhaltensauffälligen Film von Ruben Östlund. Den kennt man vielleicht schon.
Sein zweiter Gewinn.
Sein zweiter Palmengewinn, Goldene Palme, Gewinn der Goldenen Palme. Mhm. Genau, und den habe ich gesehen in Cannes. Das ist eine Satire, die durchaus auch sehr körperlich funktioniert, radikal zugespitzt ist. Und das ist ein bisschen ein odd one out. Also ich habe mir dann zuerst gedacht, das ist jetzt nicht notwendigerweise der totale Slash-Film. Also nichts, wo ich mich sofort draufsetze. Aber von der Art und Weise, wie er erzählt ist, passt er natürlich wunderbar wiederum zu uns. Und wie wir dann eine Möglichkeit hatten, den Film ins Programm zu nehmen, habe ich natürlich keine Sekunde überlegt. Also
ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt. Der Film heißt Triangle of Sadness.
Genau, ich habe es auch nicht gesagt, ja. How unprofessional. der heißt Triangle of Sadness, genau, das ist richtig. Und ist die zugespitzte Version einer Milliardärs-Yacht-Kreuzfahrt, wenn man das so haben will. Also wo alles mehr oder weniger vom russischen Oligarchen über ein altes amerikanisches oder britisches Waffenhändler-Ehepaar, über zwei wunderschöne Supermodels natürlich, von einem marxistischen Kapitän, gespielt von Woody Harrelson, sozusagen durch die Weltmeere geschippert werden. Und dort wird natürlich der Hedonismus zelebriert. Aber die ganze Geschichte nimmt dann tatsächlich einen Turn in eine relativ abwegige Richtung, die dann auch das Weltgefüge für diese doch sehr abgesetzte, diesen doch sehr abgesetzten Teil der Gesellschaft komplett neu sortiert, möchte ich sagen. Und genau, also wenn man The Square, das war der vorige Film von Ruben Östlund, wenn man mit dem was anfangen konnte, dann wird man, glaube ich, auch mit Triangle of Sadness sehr glücklich werden und ja.
Jetzt ist ja nicht nur mit Woody Harrelson, sondern generell eine große Starbesetzung, nämlich eine europäische, eine internationale. Ich glaube, trauriger Side-Fact ist, dass die, du hast gesagt, es geht ja auch um zwei Supermodels, dass die eine australische Darstellerin leider vor kurzem verstorben ist, sehr jung.
Sehr jung verstorben, ja.
Aber wer mitspielt, und mir fällt gerade ihr Name nicht ein, die Suni
Mellis.
Dankeschön.
Ja. Also schon durchaus auch eine Besetzung, die eigen ist, also wo man sagen würde, die ist fast ein bisschen idiosynkratisch. Also man erkennt schon, dass sich Östlund das sehr damit auseinandersetzt, also mit dem europäischen Kino insgesamt, aber dann auch so jemanden wie Woody Harrelson drin hat.
Ja.
Und die funktionieren alle hervorragend in diesem Film, finde ich. Also wirklich gute Laune garantiert.
Mhm. Jetzt habe ich noch nicht das Programm in der Hand, sondern einfach deine Filmliste bekommen und habe versucht, mir da ein Bild zu machen, ob es rote Fäden gibt. Und jetzt ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ihr wahnsinnig, und das liebe ich ja, weil es darum geht, neues Kino in einem Festival zu entdecken, dass ihr wahnsinnig viele Spielfilmdebüts auch dabei habt. Und jetzt könnte ich gar nicht den Vergleich zu den letzten Jahren ziehen. Ist das etwas, was typisch für Slash ist? Oder ist das dieses Jahr besonders?
Es ist möglicherweise etwas mehr als ansonsten. Tatsächlich gibt es sehr viele Spielfilmdebütanten im Bereich des Genrefilms, im Bereich des Horrorfilms. Das hat schon eine ganz lange Tradition, dass das oft Genres sind, mit denen sich junge Regisseure, Regisseurinnen ihre Sporen verdienen. Also insofern ist es möglicherweise nochmal gehäufter. Also wir öffnen sozusagen mit einem Debüt, wir schließen mit einem Debüt, mit You Won't Be Alone, also Langfilmdebüts jeweils. Insofern ja, ist das schon so, dass wir viele neue, junge Stimmen beim Festival haben wollen. Und was in dem Bereich, in dem wir uns halt bewegen, der fantastische Film, der Genrefilm, der Horror, der Thriller, sehr häufig so ist, dass dann die Streamer dazukommen. Also wenn jemand erfolgreich war, dann werden sehr oft diese Talente von diversen Streamern angeworben, was ja natürlich wunderbar ist, die dann dort Serienfolgen inszenieren dürfen, die dann dort auch eigene Filme drehen dürfen für die jeweiligen Streaming-Kanäle und die dann für uns oder für ein Festival wie das unsere in den allermeisten Fällen nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, man hat da schon teilweise das Gefühl, man zeigt die ersten, zweiten Filme und dann verschwinden die teilweise einfach im großen Streamingloch. Ja. Man hat nicht mehr so wie früher eigentlich eine Möglichkeit, eine Regiekarriere relativ konkurrent nachzuverfolgen.
Ja. Ja,
das passiert einfach nicht mehr, aber so ist es eben.
Ja, eines dieser, Debüts, die mir aufgefallen sind, die mich sehr interessieren, ist Barbarians von Charles Dorfman, der jetzt kein ganz neuer ist, aber eigentlich ist er als Produzent bisher unterwegs gewesen. Zum Beispiel der großartige The Lost Daughter, den vielleicht viele letztes Jahr auf Netflix gesehen haben, ist von ihm. Und ja, Barbarians. Ich habe kurz den Trailer gesehen und habe mir den sofort aufgeschrieben. Ich bin zwar kein Game of Thrones Schauer gewesen, aber ich glaube, da ist ein sehr bekanntes Gesicht darunter,
ja,
oder?
Ja, ein Rian, der hat in Game of Thrones, Schlag mich tot, ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine Rolle gespielt, aber hat
Ramsay, ich habe es mir aufgeschrieben.
Ramsay, ja, danke schön, danke für die Recherche. Ja, also den wird man wiedererkennen. Der spielt darin die männliche Hauptrolle eines Pärchens, das in ein wunderbares neues Haus zieht, direkt am Land gelegen. Und da kommt dann der sozusagen Freund von, also der dieses Haus an sie verkaufen möchte, dazu mit seiner Freundin. Und das Ganze soll eigentlich so eine idyllische Dinner-Situation werden, die einfach nur darauf zusteuert, dass dann der verdammte Vertrag endlich unterschrieben werden soll. Aber während dieser Dinner-Situation, der Film dauert, ich glaube, 90 Minuten und diese Dinner-Situation nimmt die erste Stunde komplett füllt sie aus. Und die wird zu einem richtigen Cringe-Fest. Also es quasi platzen dann, aber nicht jetzt auf offensive Art und Weise, sondern eher über diese passiv-aggressive Schiene, babbeln da wahnsinnig viele Konflikte auf.
Etwas, was die Briten und die Österreicher innen sehr verbindet miteinander, oder?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Und genau, dann nach der ersten Stunde macht der Film nochmal einen anderen Turn, den möchte ich aber jetzt nicht verraten an dieser Stelle. Das ist ein kleiner Film, das ist, würde ich jetzt mal sagen, einfach ein schönes Beispiel für einen jungen, sehr beweglichen, spannenden Film, bei dem sich der meinem Empfinden nach noch nicht komplett rund ist und der noch nicht ganz dort ist, wo er halt vielleicht sein könnte, aber auf jeden Fall vollgestopft genug ist mit Außergewöhnlichem, ja.
Das ist aber auch immer spannend, oder? Wenn du einen Filmemacher vor dir hast, wo du weißt, okay, der wird noch seinen Weg gehen und wir sehen jetzt sein erstes Werk, wo er einfach noch nicht ist, aber man trotzdem erahnt, wo die Reise hingehen könnte.
Mich interessiert das sowieso meistens viel mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also wenn es sozusagen noch Leerstellen gibt oder wenn Dinge noch nicht so ganz funktionieren, aber wo man schon merkt, da steht wer dahinter, eine eigene Stimme versucht zu entwickeln, vielleicht noch nicht ganz dort ist, aber auch darum sollten wir uns kümmern und nicht nur das geschliffenste Endprodukt dann letzten Endes ausstellen, das halt womöglich wunderbar funktioniert als Spannungsfilm, aber halt vielleicht dann auch ein bisschen seelenlos um die Ecke brettert. Ja? Also das sind mir die Gescheiterten, und das ist jetzt kein gescheiterter Film um Himmels Willen, aber trotzdem die Gescheiterten oder leicht angeknacksten Filme, die noch nicht ganz rund laufen, oft viel näher als das perfekte Endprodukt. Ja.
Perfektes Endprodukt hat wahrscheinlich schon jemand, der im Jahr 2 bis 3 Filme rausbringt und das Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Ihr habt dann wieder einen neuen Takashi Miike-Film. Und zwar das Ende einer Trilogie, habe ich das richtig?
Genau.
The Mole Song Final.
Richtig. The Mole Song Undercover Agent Reiji ist eigentlich, glaube ich, auch noch ein Untertitel. Also das ist bei japanischen Filmen ja gerne mal so, dass sie einen Titel, einen zweiten Untertitel, einen dritten Untertitel haben. Genau, das ist der Abschluss einer sehr vergnüglichen, eigentlich einer Action-Splatstick-Geschichte, einer Manga-Adaption natürlich, wie könnte es anders sein, die sich dreht eben um den wahnsinnig tollpatschigen, blondierten Undercover-Agent Reiji. Der hat schon ein ganz besonderes Distinktionsmerkmal, nämlich er startet in jedem Film splitternackt und zieht sich erst irgendwann dann wieder an. Und ja, das ist ein verrückter, ein vertrackter Plot, vollgestopft mit Mafia, mit Yakuza, mit Battles, mit Splatstick und kulminierend wirklich in einem wahnsinnigen Bonkers-Finale, wo man sich einfach denkt, ja, Mieke-san, also das so, so kann man das machen und so kann man das zu Ende führen. Für uns wunderbar, weil uns prägt natürlich eine ganz, ganz lange Geschichte schon mit Takashi Miike. Also der Mann ist ja nicht mehr wegzudenken. Es gibt es jetzt 13 Jahre und wir haben, ich weiß es nicht sicher, im Verlauf von Slash 10 seiner Filme gezeigt, ja, als Österreich-Premieren auch, weil, wie du richtig gesagt hast, er ja sehr viel filmt, nicht mehr so viel wie früher mittlerweile. Also ich glaube, auch da muss man sagen, Age slows one down, maybe a little bit. Oder er denkt sich halt auch, gut, müssen jetzt nicht mehr 4 Filme pro Jahr sein, sondern ja, 2 tun es auch. Genau, also das ist, glaube ich, den haben wir programmiert an einem Sonntagnachmittag. Und ich glaube, ja, ich weiß es nicht, also mich erinnert das auch so ein bisschen an Louis de Funès, ne? Also das hat einfach, das ist einfach herrlich. Das ist ja einfach großartigste Unterhaltung, genau.
Also das heißt, den kann ich mir ohne Probleme anschauen.
Also da hast du überhaupt keine Probleme, Otto.
Womit ich schon ein Problem habe, obwohl ich finde, es ist eines der spannendsten Subgenres und ich weiß jetzt nicht einmal, ob es da schon so viele Filme gibt, aber das ist für mich der Schwangerschaftshorror, weil ich wirklich das Gefühl habe, natürlich wird Schwangerschaft oft genug verwendet, um die Schönheit des Lebens und alles darzustellen, aber dass das in Wahrheit für die Person eine Transformation ist, die niemand nachvollziehen kann und das ja eigentlich ein ideales Sujet ist für einen Horrorfilm, zeigt uns hoffentlich der Film, warte, ich habe ihn mir aufgeschrieben,
Huesera.
Huesera, genau, mexikanisch.
Genau, ein mexikanischer Film. Im letzten Jahr haben wir tatsächlich ja mit einem Film über eine Schwangerschaft begonnen, das Festival Titan.
Ja.
Und auch mit Lamb, einem Film über eine Schwangerschaft sozusagen oder zumindest eine Familienneugründung, das Festival geschlossen. Also ja, du hast komplett recht, das ist sicher ein Subgenre, in das man wahnsinnig viel reininterpretieren kann. Dieser Film ist ein sehr abwegiger Film, finde ich, auf einer gewissen Ebene, wo die Schwangerschaft einer Frau, die in einer nicht wahnsinnig glücklichen Beziehung ist, quergeschlossen wird oder quasi verbunden wird mit der Möglichkeit einer paranormalen Bedrohung. Und der Film erzählt dann meinem Empfinden nach aus einer weiblichen Perspektive und sehr gut nachvollziehbar auch, dass sich eine Schwangerschaft nicht immer nur wie ein Gottesgeschenk oder was auch immer anfühlen muss, sondern es sich komplett ehrlicherweise teilweise auch anfühlt wie ein Fluch und wie eine Verdammnis. Und das, finde ich, ist nach wie vor eine Position, die man viel zu selten sieht. Also gerade wenn man mit gewordenen Müttern spricht, ja, dann erzählen die sehr oft sehr, sehr arge Geschichten sozusagen aus ihrer Schwangerschaft, von denen man aber sehr, sehr selten dann hört, außer eben im Genrefilm teilweise. Ja. Und das finde ich eben dementsprechend auch auf mehreren Ebenen gleich sehr wesentlich. Ganz davon abgesehen, dass der Film als wiederum ein bisschen ein paranoier Film mit übernatürlichen Einschüben auch ganz hervorragend funktioniert und wunderschön fotografiert ist. Mhm.
Also ja, du sagst das vollkommen richtig, dass das Wunder der Schwangerschaft ja auch, ich meine, die Szene aus Alien ist ja nicht umsonst so ikonisch, weil ich meine, es ist Leben, das in einem wächst, ob man will oder nicht, und auf einmal aus einem rausbricht. Und ich weiß, wie zynisch das jetzt klingt. Natürlich bin ich ein Befürworter des Lebens und alles.
Na klar,
aber
ja,
trotzdem ein kleines. Ja.
Und wir beiden Männer sozusagen sitzen da und unterhalten uns jetzt über. Genau. Also so etwas Selbstreflexion darf man da schon mit reinfließen lassen. Aber es geht ja auch um eine Vermittlungsleistung, wie in jeder Kunstform. Und das fand ich eine sehr spannende und sehr legitime Position, die Regisseurin da bezieht.
Vielleicht etwas, das ich ein ganz klein wenig besser nachvollziehen kann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist Cerdita, habe ich das richtig ausgesprochen, ist ein spanischer Film und es geht um, ist es ein Bully-Revenge-Film, kann man das so nennen?
Also kann man von den zwei Sekunden Trailer würde ich das... Genau, also wenn man es jetzt wirklich so runterbrechen möchte, ja, auf einen Kern, dann kann man das durchaus so sehen. Heißt Piggy, kommt von der jungen Regisseurin Carlota Pereda aus Spanien und erzählt von einem Mädchen, das sozusagen recht festgebaut ist und die den Sommer in einer kleinen Stadt verbringt. Das ist extrem heiß, es ist extrem warm, ihre Familie hat einen Fleischerladen, es ist alles ein bisschen weird. Und die wird von den Jugendlichen dort, die halt so ein bisschen die, wie sagt man da, die Top-Tier-Jugendlichen sind, die halt irgendwie sozusagen gut ausschauen und die Mädels alle und die Jungs alle und so weiter und so fort. Und die wird sehr schikaniert von denen auf Social Media, aber auch dann tatsächlich so, also sie geht dann mal schwimmen, dann wird ihr das Gewand versteckt und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich so ein Assortment von diversen Schikanen und Bullying-Momenten, die du womöglich, also die viele Menschen einfach nachvollziehen können.
Absolut.
Genau. Und was in diesem Film, und damit verrate ich jetzt noch nicht zu viel, passiert oder was von Anfang an so im Hintergrund mitschwingt, ist, dass diese Region, diese abgeschiedene Region in Spanien von einem Serienmörder, Serienverbrecher geplagt wird und heimgesucht wird. Und nach diesem Bullying im Bad, also wo sie eben schwimmen geht und dann alles wiederum eskaliert, spaziert unsere Hauptfigur sozusagen ohne Gewand nach Hause über einen Feldweg und sieht dann dort, wie diese drei Mädchen, die sie gerade sehr schikaniert haben, von einem Mann in einen Van eingeladen werden. Und sie hätte die Möglichkeit, grundsätzlich einzugreifen. Und sie hätte die Möglichkeit, zu schreien, irgendwas zu tun, denen versuchen zu helfen. Und der lässt aber dann sozusagen für sie noch ein Kleidungsstück fallen. Also in der Form gibt er ihr auf einer Ebene die Würde zurück. Mhm. Und sie geht dann auch ins Dorf zurück. Natürlich sind dann dort alle total entsetzt, dass die Mädchen verschwunden sind und wissen nicht, was geschehen ist. Und nur unsere Hauptfigur weiß es und sagt es aber nicht. Zumindest anfangs nicht. Also jetzt möchte ich nicht mehr erzählen. Das heißt, das ist eine wahnsinnig spannende Grundsituation grundsätzlich, die einen ja schon in einen moralethischen Strudel sondergleichen wirft. Also wo man nicht weiß, irgendwie denkt man sich, ja, Recht hast, ne? So in die Richtung, diese Bitches und diese wirklich elenden Leute und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, aber wieder nicht. Ne? Also so ganz funktioniert es dann auch nicht. Genau, also ein ganz herausragender Film, finde ich ja.
Ja, also genau das habe ich mir erwartet, auch vom Trailer. Ich würde trotzdem, ich schaue mir diese Trailer natürlich immer an, um ein bisschen vorbereitet zu sein und dir nicht einfach nur Titel vorzulesen. Aber ich würde eigentlich allen empfehlen, einfach nur ins Kino zu gehen, oder? Und auf deine Tipps jetzt zu hören. Also generell, jedes Bild, das man nicht sieht, ist ein Gewinn.
Ich glaube tatsächlich auch bei vielen der Filme, die wir zeigen, ist es von Vorteil, je weniger man gesehen hat. Also je weniger man schon drinnen ist. Also es gibt nicht wenige Filme, die eine Bewegung innerhalb der Geschichte sozusagen wählen, die sehr überraschend ist und wo man möglicherweise dann durchs Anschauen von einem Trailer doch schon eine Ahnung hat, dass das dann passieren könnte. Und ich glaube, es ist einfach nur von Vorteil. Also je weniger man weiß, je blinder man reingeht, desto aufregender, glaube ich, wird es dann auch.
Genau, und das haben wir auch das letzte Mal schon besprochen, dass die Leute sich ja schon auch nicht nur in die Hände des Festivals, sondern auch in deine Hände begeben und dass sie genau wissen, dass du da nicht irgendetwas aussuchst, weil es ein Crowdpleaser ist oder weil das, sondern das ist halt von dir schon sehr mit Liebe ausgewählt alles und ich denke, da kann man dir vertrauen.
Ja, auch immer mit bösen Gedanken natürlich ausgewählt, also bösen Gedanken, aber es geht ja schon darum, das glaube ich, habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, so sehr ich Fankulturen liebe, so stählern finde ich sie oft auch und so langweilig finde ich sie oft auch, auch wenn ich selber Teil davon bin. Das heißt, ich finde, man muss auch immer wieder herausfordern, man muss immer wieder Knüppel zwischen die Beine werfen, man muss immer wieder auch Dinge bringen, mit denen die Leute womöglich nicht gerechnet haben. Also ich habe da auch so eine kleine Rechnung dann angestellt und habe mir gedacht, ja, wir haben heuer eine Retrospektive, darüber werden wir dann vielleicht noch kurz reden, zum queeren Horrorfilm. Wir haben eine queer-feministische Performance-Gruppe, die vor 4 Filmen von Regisseurinnen kleine Interventionen staged, also immer 5-minütige Interventionen staged. Mhm. Wir haben etliche Beispiele für Elevated-Genre oder Elevated-Horror oder Filme, also Lars von Trier-Serie und so weiter und so fort. Und wo ich dann ganz bewusst auch gefunden habe, nein, ich will, muss, brauche, mein Programm braucht so Schweinefilme, also braucht einfach solche Dinge, die sich nicht in den durchaus unterstützenswerten, das möchte ich damit gar nicht sagen, gegenwärtigen Zeitgeist sozusagen fallen lassen und den bedienen, sondern den sogar herausfordern oder komplett ignorieren. Mhm. Ein bisschen ein Zündstoff. Also das sind dann für mich schon spannende Filme, interessante Projekte, aber die fallen halt ein wenig raus aus dieser einen Weltsicht. Und das empfinde ich dann, als sehr notwendig.
ein, genau, was unabhängig davon, dass man dir natürlich vertrauen kann mit dem Programm, kann man ja auch sich wieder mal in Filme setzen von Filmemachern, Filmemacherinnen, die man schon bei euch entdeckt hat. Für mich war das letztes Jahr der Film Teddy. Da habe ich mir gedacht, wenn die noch einmal was machen, die Geschwister Bukerma.
Genau.
Bukerma.
Bukerma.
Bukerma, Bukerma wahrscheinlich.
Ja, oui, peut-être.
Genau. Und die haben jetzt einen neuen Film, nämlich Year of the Shark, L'année du Requin. Und man merkt, dass sie ein bisschen, also was heißt ein bisschen, dass sie aufgestiegen sind, weil sie haben jetzt einen Star quasi im Cast, nämlich dem Kat Merat, den man vielleicht von den Stis kennt. Also in Frankreich eine sehr große Nummer.
Eine riesige Nummer. Marina, ich hoffe, ich spreche ihren Nachnamen richtig aus, Foix. Mhm. Auch eine durchaus bekannte französische Schauspielerin. Also Teddy hat man gemerkt, der war ja auch in der Selektion von Cannes, das nicht stattgefunden hat, 2020 inkludiert. Durfte dann natürlich das Banner tragen auch. Ich wurde ausgewählt für Cannes. Cannes gab es halt nicht in dem Jahr, aber trotzdem, wir wären gelaufen, hätte es Cannes gegeben. Und sowas ist natürlich gerade in Frankreich dann, ne? Also de facto ein Garant dafür, dass man für den nächsten Film mehr Geld bekommt und dann auch namhaftere Schauspieler bekommt. Ich finde aber, die Seele dieser regieführenden Brüder hat sich nicht verändert. Also die stehen immer noch für dasselbe. Was ich daran ganz besonders mag, ist, dass die, also wie schon bei Teddy, das spielte ja in La France Profonde sozusagen, also Gegenden von Frankreich, die sehr provinzialistisch sind, wo gewisse sozusagen Phänotypen von Menschen sozusagen irgendwie durch diese Straßen wandern und das bedienen sich jetzt auch wieder. Und das ist einerseits so eine, aber es ist eben wirklich eine liebevolle Verarsche sozusagen auch von dieser Provinz, die beiden Brüder selber sehr, sehr genau und sehr gut kennen. Und die Genre-Momente, das sind fast sozusagen wie so die Aufhänger. Ne? Also dieses Mal ist es eben ein Hai, ein weißer Hai, der dort dann die Küste terrorisiert. Und das ist halt so ein kleiner, piefiger Strandort, die können gar nicht damit umgehen. Die erste Hälfte des Films ist fast wie eine total schräge Kopie von Jaws von Steven Spielberg. Also hat dieselben Storybeats, dieselben Momente. Und dann geht er doch wieder in eine andere Richtung, finde ich. Also ein wirklich vergnüglicher, ganz, ganz eigener Erzählvorschlag, finde ich, in der Mitte zwischen Komödie, aber schon dann auch sehr, sehr ernstem Horror-Thriller, Shark-Movie, wenn man so will. Also es gibt ja wirklich dann auch einen Shark und es gibt auch einen Battle und das wird dann schon auch alles eingelöst. Ja. Aber es ist halt echt alles auch sehr weird und lustig.
Ja. Darüber haben wir, glaube ich, schon letztes Mal gesprochen, dass es diesen French New Weird, diese French New Weird Wave irgendwo zu geben scheint. Du hast, du hilfst ja, glaube ich, immer mit beim Crossing Europe. Ein bisschen eine Schiene und ich denke, dass ich beim letzten Crossing Europe einen sehr unterhaltsamen französischen Kannibalismusfilm gesehen habe, der, könnte ich mir vorstellen, von dir programmiert wurde oder nicht.
Wie hieß er denn?
Ja, das ist, wenn du mich das jetzt fragst, es ging um den Fleischhauer, der... Ich habe das Gefühl, du schaust mich an, als ob du genau wüsstest, wie er heißt.
Ich weiß natürlich, um was für einen Film das geht. Allerdings fällt mir der Titel jetzt gerade auch nicht ein. Ja.
Egal, er läuft sowieso nicht in eurem Programm.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und das war auch ein... Also Quentin Dupieux zum Beispiel ist auch ein Regisseur, den wir schon ganz, ganz lange begleiten. Der Fleischhauer-Film, wo es tatsächlich mehr oder weniger darum ging, dass dann Veganer geschlachtet werden und sozusagen in die Fleischertheke kommen. Ja, also...
Den habe ich sehr gefeiert.
Schon grundverschieden, möchte ich sagen. Also der war sicher etwas gefälliger als jetzt dieser Year of the Shark. Ich finde, der hat mehr Eigenheiten, also in der Inszenierung. Aber ich finde, das können die Franzosen ganz gut. Und die gehen da auch relativ weit, finde ich, dann in ihren im Humor. Ja? Das liegt denen sehr.
Kommen wir von der French Weird Wave zur Greek Weird Wave, die ja wirklich den Namen trägt. Den French Weird Wave haben wir letztes Jahr erfunden und der hat sich noch immer nicht etabliert. Ja, aber die Greek Weird Wave gibt es ja tatsächlich. Ich glaube, da habt ihr einen schönen Vertreter mit The Timekeepers of Eternity.
Genau, wiewohl man den ganz sicher jetzt absetzen muss von Yorgos Lanthimos oder Zangari, von den bekannten Proponenten und Proponentinnen der Greek Weird Wave, weil der Film eigentlich ein Animationsfilm ist, kommt von Aristoteles Marakos, geht eine Stunde und da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Es gab in den 90er Jahren ja eine Welle, also als das quasi lineare Fernsehen noch viel Geld hatte, Stephen King eine Household Name war, also ist immer noch natürlich, aber damals haben dann Fernsehadaptionen, meistens Zweiteiler, mit jeweils 90 Minuten Lauflänge.
The Stand zum Beispiel kann ich
mir erinnern. The Stand war, glaube ich, noch mal länger. Ich glaube, da gab es dann 4 Teile oder so, aber It gab es, The Tommyknockers und so weiter und so fort. Also diverse Adaptionen. Und Tom Holland, der Regisseur zum Beispiel vom Original Child's Play, also Chucky, die Mörderpuppe, der hat Mitte der 90er Jahre eine Novelle von Stephen King adaptiert in so einen 3-Stünder, der ganz gut ist, finde ich. Langoliers heißt der. Ein recht groteskes Konzept, also so, eine klassische Stephen King Hirngeburt, finde ich, über ein Passagierflugzeug, in dem plötzlich alle Menschen, die nicht gerade geschlafen haben, verschwinden und die anderen wachen auf. Das sind dann noch 7 oder 8 Leute. Und es ist kein Pilot, niemand ist mehr da, also nur sozusagen die Kleidung der Leute liegt noch da, alle sind verschwunden. Und dann landen sie dieses Flugzeug und kommen darauf, dass es quasi interdimensionale Entitäten gibt, die sogenannten Langoliers. Die sind eigentlich ein Traumbild von einer der Figuren und die fressen quasi die Zeit rückwärts auf. Ja? Das heißt, und die kommen unaufhaltsam näher.
Ja.
Wie auch immer, das ist so die Grundprämisse der Novelle. Also ich finde schon ziemlich angeschodert und schwierig ganz sicher auch zu verbildlichen. Und ich finde, Tom Holland hat das ganz gut gemacht. Aber es ist natürlich so ein recht klumpiger 3-Stunden-Film mit sehr vielen Nebenfiguren und Handlungssträngen, wo man eigentlich sagt, braucht man nicht. Gut, aus welchen Gründen auch immer ist Aristoteles Marakos, der Künstler ist, auf die Idee gekommen, dass er sozusagen alle Einzelbilder dieser 3-Stunden-Fernsehfassung von Langoliers, das sind, ich glaube, ungefähr 40.000, ausdruckt in Schwarz-Weiß, also wirklich jeweils auf ein Blatt Papier druckt. Und die dann de facto wie eine Stop-Motion-Animation, eine Collagen-Animation animiert. Und das macht er dann dementsprechend, dass er halt irgendwie die Zetteln, wie sagt man da, crumpled, also quasi
zerknüllt,
einreißt, übereinander legt, also die Hälfte der Bilder nochmal übereinander legt, woraus ein neuer Fokus auf die Geschichte eigentlich entsteht. Und das Ganze dauert dann nur mal schlanke 64 Minuten versus 180 und ist meinem Empfinden nach die bessere Version von diesem Film. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der die Rechte geklärt hat, sozusagen, für Langoliers. Das heißt, das ist sehr wahrscheinlich auch ein Film, der nur in einem Festivalzusammenhang, wo kein kommerzieller Hintergrund besteht, gezeigt werden kann. Also wer sich dafür interessiert, würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass man sich diesen Film anschaut, ja? Weil das ist eine ganz herausragende Arbeit.
Aber, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass Stephen King jungen FilmemacherInnen, die wirklich am Anfang stehen oder ein Kunstprojekt oder was auch immer, dass er denen quasi die Rechte nicht schenkt, aber für ein Jausenbrot gibt.
Ja.
Weil er das sehr fördert.
Das glaube ich total. Und ich glaube, das also würde er mit Langoliers auch machen. Allerdings hält Stephen King sehr wahrscheinlich nicht die Rechte an der 3-stündigen Fernsehversion. Das ist nämlich, glaube ich, Warner Brothers. Und ob die jetzt so ähnlich großmütig sind wie Stephen King und sagen einfach zu irgendeinem quasi griechischen Künstler, ach, zerschneid doch, druck unseren Film aus und zerschneid ihn, ist doch mir egal. Oder uns egal, was du damit machst und gibst uns kein Geld dafür. I don't know, ja. Den genauen Hintergrund kenne ich nicht, aber genau.
Fair point. Ich finde jetzt keinen Zusammenhang zu irgendeinem der anderen Filme, deswegen...
Gibt es auch keinen, glaube ich.
Sag ich mal was ganz... Oh ja, einen Zusammenhang gibt es schon und ich glaube, das haben wir nicht erwähnt. Der Film The Timekeepers of Eternity, der wird zusammen mit einem anderen Film gezeigt.
Richtig, der andere Film heißt Manivelle und da geht es, und das habe ich deswegen auch so zusammenprogrammiert, weil Manivelle ein riesiger, wunderbarer Roboter ist. Also man kann ihn sich vorstellen wie... Ja, einen Transformer von irgendwann mal, der sozusagen von Frankreich an den Libanon geschenkt wird zu ihrer Unabhängigkeit, also zur Unabhängigkeit sozusagen des Libanon, wird dieser riesige Roboter verschenkt, der auch lebt, der unterwegs ist, quasi so als ein Symbol, und anhand von diesem Roboter, der halt mittlerweile in der Gegenwart recht verrostet ist und quasi keine Symbolgewalt mehr hat, wird die doch sehr bewegte Geschichte des Libanon und auch natürlich in Verbindung mit Frankreich nacherzählt, in so einer 30-minütigen Miniatur. Und da habe ich gefunden, das macht eigentlich eine schöne Brücke auf, auch zu sozusagen zu The Timekeepers of Eternity,
ja.
Weil in beiden Filmen wird auch mehr oder weniger mit Archivbildern gearbeitet. Also natürlich ist es ein bisschen ein Stretch, aber eben bei Manivelle gibt es dann sehr, sehr viele Archivaufnahmen, historische Aufnahmen von Märschen und so weiter, wo der Roboter dann einfach mit dabei ist. Ne? Mhm. Also wie in Forrest Gump kann man sich das vorstellen, wo der dann plötzlich JFK die Hand schüttelt. Also da ist halt dann der Roboter sozusagen einfach in diesen historischen Reels ja. drinnen und es wird über diese Figur, diese Kunstfigur natürlich, die Geschichte des Landes, die bewegte Geschichte des Landes ein bisschen nacherzählt. Ja.
Aber das ist ja jetzt wirklich doch der ideale Übergang, weil Riesenfiguren, die die Geschichte des Landes aufarbeiten, verbindet man ja sonst eher mit Japan, mit Riesenechsen, die die aktuelle japanische Geschichte aufarbeiten. Und da fällt mir ein, dass einer meiner, also ich habe ich glaube, über einem Jahr, damals gemeinsam mit der Sabrina sehr viele Godzilla-Filme auf einmal gesehen. Und ja, es war ein Godzilla-Galore, es war mir zu viel irgendwann. Aber einer, der mir sehr gut gefallen hat, war der Shin Godzilla. Mhm. Oder, also der neue Godzilla, weil ich glaube, Shin heißt einfach neu.
Ja.
Das war eine Produktion, die so mit Liebe an das Thema geht und seine Geschichte quasi nicht abschüttelt, sondern eher feiert und trotzdem ins Neue übersetzt. Und diese ganzen kannst du dich wahrscheinlich noch besser an den Film erinnern als ich, aber was das Ganze mit einem Staatsapparat macht,
richtig,
nämlich ja. wirklich in der Realität, fand ich sehr beeindruckend, liebevoll und lustig gemacht. Und jetzt, warum ich das erzähle, der Regisseur ist bei euch vertreten. Mit seinem neuen Film.
Genau. Das Ganze ist angelegt gewesen ohnehin schon, also mit Gojira, mit in diesem Fall jetzt Ultraman und Kamen Rider, eine bei uns weniger populäre Figur, aber sozusagen, da soll es überall Shins geben, also überall eine neue Version und die dann eben nicht nur wie sozusagen früher, wo man dann gesagt hat, gut, jetzt ist es halt Godzilla 1994, sondern die auch radikaler neu gedacht werden. Du hast Shin Gojira schon angesprochen, der auch eine Anklage gefahren hat gegen einen komplett überbordenden und gleichzeitig komplett überforderten bürokratischen Apparat, der sozusagen auch, und das war damals natürlich in Japan noch relativ da oder immer noch da, das Trauma nach Fukushima und sozusagen die komplette Ohnmacht dieses Apparats, der bis in die kleinsten Stellen eigentlich ausgedacht und besetzt ist, der aber dann komplett kapitulieren musste vor so einer realweltlichen Bedrohung. Und das hat halt Shin Gojira sozusagen in diesen Text, diesen Godzilla-Text ja. reinverwoben und damit aber natürlich eigentlich die sehr politische Dimension von Ishiro Hondas Gojira aus den 50er Jahren sozusagen, finde ich, wunderbar eigentlich in die Gegenwart gerissen. Ultraman eignet sich jetzt natürlich als Figur nicht ganz so gut, um wirklich so profund politisch zu funktionieren.
Ja.
Eine außerirdische Entität, möchte man sagen. Aber ich finde trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, ist das auch eine wunderbare Fortführung dieser Renaissance, dieser japanischen National Treasures, wenn man so will. Ach, der ist jetzt ein bisschen, der ist halt ein bisschen kalauiger, ein bisschen wilder, ein bisschen bunter, ein bisschen weniger politisch, aber macht wahnsinnig viel Spaß und ist eine, ja, wie gesagt, ganz, ganz großartige Wiederbelebung von Ultraman.
So hat es auch gewirkt, von den Bildern, die ich gesehen habe. Das Tolle ist, dass ihr eben nicht nur ein Horrorfilmfestival seid, sondern auch ein Fantasy eigentlich ist sehr viel bei euch drin. Nicht nur im Genrebereich, sondern auch auf allen Kontinenten seid ihr daheim. Für jemanden wie mich, jedes Mal, wenn ich sage, ja, ich kenne mich theoretisch gut mit Filmen aus, aber ich habe so viele Blindspots, ich stürze mich immer auf afrikanische Filme zum Beispiel, damit das irgendwann mal vorbei ist, dass ich sagen kann, ich habe nur 10 afrikanische Filme gesehen, was in Wahrheit sehr peinlich ist, weil es so ein tolles Filmland in den letzten Jahren geworden ist. Und damit meine ich jetzt nicht Land, also keine Sorge, ich weiß schon, was ein Kontinent ist, sondern was ich sagen möchte, Senegal. Da habe ich nämlich vor 2 Jahren, La Nuit des Rois war, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingsfilme dieses Jahres. Der feiert das Erzählen von Geschichte, ja, wirklich, wie ich selten gesehen habe. Jetzt ist der Regisseur Jean-Luc Herbulot, der ebenfalls aus dem Senegal kommt, mit einem Film bei euch vertreten.
Genau. Also Jean-Luc Herbulot hat kongolesische Wurzeln tatsächlich, hat auch in Frankreich gelebt, aber hat diesen Film jetzt in Senegal produziert und finanziert komplett und auch mit Schauspielern sozusagen aus dem Senegal besetzt und bestückt. Ja, und das ist ein ganz, ganz irres Ding. Man möchte sagen, ein Neo-Western, ein Krimi. Ja. Film auch, der aber dann durchaus sehr viele folkloristische und übernatürliche Elemente reinverwebt. Ja. Mhm. Ein ja, natürlich sehr seltenes Beispiel, leider, muss man sagen, aus der Weltgegend, aus diesen Ländern. Aber gerade deswegen finde ich aufgeladen mit sehr vielen Eigenheiten und sehr vielen Dingen, wo man womöglich als nicht ganz, ganz firmer Zuschauer aus Westeuropa nicht alle Dinge komplett checkt,
ja.
Aber da hilft dann eben das Genre wieder sehr.
Klar.
Weil diese Grundbewegungen kann man nachvollziehen. Finde ich ganz großartig. Wir haben auch noch einen anderen afrikanischen Film im Programm oder einen Film aus Afrika im Programm, und zwar aus Südafrika. Haben wir noch den Film Good Madam im Programm, der auch, also Südafrika natürlich jetzt nicht ganz so exotisch wie der Senegal, also wenn es darum geht, wie oft kann man oder wird man Filme sehen aus diesem Land. Aber Good Madam ist trotzdem eine Besonderheit, meinem Empfinden nach, weil es eine messerscharfe und sehr intelligente Abrechnung damit ist, inwiefern und inwieweit sich natürlich die Apartheid in die Gegenwart hinein verlängert und in Ewigkeit mehr oder weniger fortsetzt und sich einschreibt in Leiber und sich einschreibt in Häuser und genau.
Good Madam ist sogar der einzige Film auf der Liste, den ich schon mal gesehen habe. Unabhängig von der Retrospektive, weil der ist, glaube ich, gelaufen bei Berlin. Ist der in Berlin gelaufen?
Kann sein.
Ich war nicht auf so vielen Festivals, online vor allem, aber ich bilde mir an, den habe ich gesehen. Falls sich jetzt jemand denkt, ja, den würde ich mir gerne anschauen, aber gibt es andere afrikanische Filme, die ich mir vielleicht als Einleitung anschauen kann? So habe ich mir auch aufgeschrieben, gerade im Senegal, eben als aufkommendes Filmland, Philippe Atlantique hat mir sehr gut gefallen und Félicité waren so die senegalesischen Filme der letzten Jahre und die sind alle meiner Meinung nach sehr empfehlenswert, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt hier in diesen Genres-Kontext passen. Wer kein Freund der längeren Filme ist oder keine Freundin, sondern eher der Kurzgeschichten, da habt ihr ein, ich will jetzt nicht sagen sehr schön, weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal zu oft gesagt, aber Tiny Cinema. Schaut sehr einladend aus für einen. Habt ihr das auch an einem Sonntagnachmittag programmiert?
Nein, der läuft um 23 Uhr. Genau. Also Tiny Cinema, glaube ich, wäre auch zu radikal für einen Sonntagnachmittag, wiewohl man ist ja komplett frei darin, wie man einen Sonntagnachmittag gestalten will. Also den darf man dann durchaus auch anreichern. Mit diesem Film, der von den Machern kommt, eines Films, den wir vor 2 Jahren, glaube ich, im Programm hatten. Bad Boy hieß der. Über die durchaus, möchte man sagen, übernatürlichen Kapazitäten eines Hinterns, der dann beginnt, sozusagen Hunde und ganze Kinder einzusaugen und verschwinden zu lassen. Und von diesen Leuten kommt Tiny Cinema, basiert eigentlich auf einer Webserie, die über 200 Folgen hat, wo quasi einminütige Horrorminiaturen, absurde Miniaturen erzählt worden sind. Und die werden hier jetzt ausgewählt zu, ich glaube, wiederum 10 Kurzgeschichten, die sich alle um einen Hook drehen. Ganz hervorragend für Leute der eher bescheuerten Filmkunst, also die einfach, die das mögen und die sich mit diesem gerüttelten Maß an Wahnsinn gut anfreunden können und das vielleicht sogar suchen und brauchen in ihrem Leben.
Weil ich jetzt vorher gesagt habe, Berlin und Cannes wurde auch schon erwähnt, ihr habt ja sehr viele Festival-Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter den Regisseuren und Regisseurinnen bei euch. Wahrscheinlich auch sehr wichtig für das Genre ist das South by Southwest Filmfestival. Ich glaube, da bist du auch jedes Jahr dabei. Also wenn es geht online, weiß nicht, warst du schon mal in Austin?
Nein, vor Ort? Also vor Ort war ich noch nie, aber natürlich wird verfolgt, was die dort programmieren und was die dort machen.
Genau. Und da habt ihr einen Film, der dort Premiere gefeiert hat, nämlich Deadstream. Und das ist, ich glaube, es zieht sich jetzt nicht wie ein roter Faden, aber ich denke doch, dass ich 3-4 Filme dieses Jahr entdeckt habe und 3-4 Filme waren letztes Jahr auch schon dabei. Dieses New Media Horror, also die, glaube ich, sagt ihr alles, Influencer, Haunted House, habe ich mir aufgeschrieben und es schaut fantastisch aus.
Das ist meinem Empfinden nach so einer der großen, wenn nicht sogar der publikumsträchtigste Reißer, den wir heuer haben im Programm. Ich habe, glaube ich, in diesem Jahr keinen Thrill-Ride-Movie gesehen, der auch annähernd nur so gut funktioniert wie der und das kam halt auch überraschend.
Ja.
Der kommt von einem Ehepaar, Vanessa und Joseph Winter. Er spielt auch die Hauptrolle eines, möchte ich mal sagen, ein bisschen leicht toxischen Twitchers, der aber von der Plattform geworfen wurde, weil er halt riesen Scheiße gebaut hat mit seinen letzten Videos. Und er will sich selber, aber auch seine Fanbasis sozusagen rehabilitieren und wieder aufrichten, indem er eben eine Nacht verbringt in einem notorious haunted house. Mhm. Das hört sich jetzt mal an, so wie das generischste ever. Ne? Wir alle haben, glaube ich, schon so richtig dämliche Fernsehsendungen auch gesehen, wo irgendwelche Idioten, ne, also mit so Bewegungskameras dann durch irgendwelche leeren Räume laufen. Aber dieser Film, von dem ich am Anfang, also wie ich mir gedacht habe, okay, was ist das jetzt wieder, schaue ich halt mal rein. Der hatte eine Frenetik in der Inszenierung und die haben nicht wenige Kommentatoren, ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, aber trotzdem von der Inventiveness, von der Radikalität, von der Gaudi, vor allem die Spezialeffekte werden dann so toll in der zweiten Hälfte, mit dem ganz jungen Sam Raimi verglichen, mit einem Evil Dead und Evil Dead 2. Ja. Wie gesagt, ich finde es ganz schwierig, ich meine, das ist halt dann wirklich ein Brocken und ich glaube, da tut man auch den Regieleuten jetzt nicht den größten Gefallen, wenn man wirklich sowas dann hinstellt, ne? Weil da kann man ja fast nur verlieren. Aber ich verstehe, woher das kommt, weil, wie ich versucht habe zu beschreiben, eben diese schiere Lust an der Bewegung, dieses hyperkinetische Scare und dann noch ein Scare und dann noch ein Creature und ja, ist einfach wirklich, wirklich, wirklich herausragend, ja.
Würdest du sagen, dass der australische Sissi gleich dazu passt?
Der passt aufgrund der Thematik her, würde ich sagen, natürlich auf jeden Fall dazu. Also generell muss man sagen, ob man das jetzt mag oder nicht, aber wir bilden ja mit dem Slash eine Kunstform, die Kunstform der Fantastik im Kino ab und die nähert sich natürlich aus einer Gegenwart. Und ob ich jetzt sage, ich selber, das weißt du, verwende gar keine Social Media, ich misstraue auch der Kultur, wenn man so nennen will, die eben von diesen Social Media produziert werden. Aber selbstverständlich gibt es immer mehr Filme, die sich eben mit diesen Verwerfungen und Verfallserscheinungen der Gegenwart auseinandersetzen. Und Sissi ist einer davon. Also Sissi dreht sich um eine Influencerin, eine Self-Care-Influencerin, Influencerin, die halt in Pastellfarben ihren Followern und Followerinnen sozusagen einfach Zen und Good Vibes und du bist wahnsinnig viel wert und wir sind ultra ausgeglichen, so in die Richtung.
Entschuldige, das hört sich jetzt schon nach Horror für mich an.
Ja, das ist schon der Horror total. So recht, möchte ich sagen, zugespitzt wird diese Figur dann schon eingeführt. Und die trifft dann in einem Supermarkt auf eine alte Freundin, auf eine Schulkollegin, die sie ewig lang schon immer gesehen hat. Und die wiederum nimmt dann eben unsere Hauptfigur, diese Sissi, zu einer Hen Night mit. Und da ist aber auch eine junge Frau dabei, die sich irgendwie daran erinnert, dass diese Sissi früher eigentlich gar nicht so cool war, wie sie jetzt tut, sondern irgendwie eine ziemlich geschissene Funsen war. und daraus wird dann zuerst ein Psychokrieg und auf dem Psychokrieg folgen dann natürlich auch herrlichste Bluttaten. Mhm. Und mit diesen Bluttaten wird dann selbstverständlich auch die Social-Media-Kultur, dieses sehr, sehr einfache Spiel mit gekünstelten Oberflächen, mit falschen Leben, wird das dann sozusagen ein bisschen aufgeblättert. Und das macht einfach Spaß, finde ich. Also mir hat es großen Spaß gemacht.
Apropos einfach Spaß, ich habe jetzt schon länger nicht mehr gefragt, aber noch zu den letzten zwei Filmen, Sissi und Deadstream. Wie sind die für mich verträglich? Halte ich das aus?
Ja, weißt du, ich kenne dich nicht so gut. Also wenn ich dir jetzt sage, Deadstream, nimmst du mal Evil Dead 2 oder Evil Dead als Vorlage.
Ja,
da hast du, halt da hast du gesehen. Ja, genau. Also das ist schon lustig, das ist schnell, da wirst du erschrecken. Ja. Aber ich glaube, das geht. Das ist schon noch recht blutig dann, aber das ist Fun. Ja, das ist eigentlich ein Fun-Ride. Und für Sissi würde ich fast was Ähnliches unterschreiben. Also da gibt es dann, wie ich schon versucht habe, ein bisschen zum Reißen, schon dann auch drastischere Gewaltmomente. Also da schleppen sich dann so Motive, topoide Slashers rein. Ja. In der Form in diese Gesellschaftskritik, wenn man das so will. Mhm. Aber ich glaube, nervlich ist beides absolut, absolut aushaltbar.
Weil ich werde dir jetzt was sagen. Für unseren gemeinsamen Freund Julian Stockinger habe ich letztes Jahr vom Slash berichtet. Ich habe vier Kolumnen geschrieben für seine Seite. Und ich weiß noch, am meisten Spaß hatte ich bei einem Film, der relativ spät war in der Nacht. Wir haben sogar im Podcast darüber gesprochen, du und ich. Und da hast du gesagt, ja, der ist gruselig, aber auszuhalten. Das war Also ich weiß nicht, alles, es gab sehr viel, was wesentlich brutaler war und wo Köpfe abgetrennt wurden und Augen penetriert und alles Mögliche. Aber nichts war so schlimm wie Caveat letztes Jahr, weil der hatte einfach Schreckensmomente, so klassische Genremittel eben, ja, mit denen man seinen kleinen Bruder oder seine kleine Schwester erschrecken möchte. Ja. Genauso hat der Film gearbeitet. Aber das ist wirklich das Schöne und das erzähle ich jetzt als Naivling, der zum dritten Mal beim Slash ist, weil alle, die beim Slash regelmäßig sind, gehen genau dafür hin. Aber das war eins der schönsten Kinoerlebnisse, einfach weil die Leute unterschiedlich darauf reagieren. Und das hast du sonst nur bei einer extremen Komödie, wo halt der ganze Kinosaal lacht.
Ja, ja.
Und das mitreißend ist. Ja. Also diese Erlebnisse werde ich nie vor der Couch haben. Ich kann mir an Ingmar Bergmann, brauche ich jetzt nicht ein Publikum um mich herum. Aber ich habe das Gefühl, ihr lebt wirklich davon, dass da die richtigen Leute beisammen sitzen. Weil ich bin eher der sich ruhig verhält und versucht, seine Augen ein bisschen von der Leinwand abzuschweifen und dann gibt es halt die daneben, die so sagt, nein, bitte nicht und dann gibt es denjenigen, und den liebe ich auch, der immer nervös zum Lachen anfängt,
ja,
um sich da irgendwie selber zu beruhigen,
ja,
aber du hast in diesem Saal gewusst, es scheißen sich gerade alle gleichermaßen an und dafür bin ich dir sehr dankbar für solche Erlebnisse.
Sehr gerne, ich bin dankbar, dass du gekommen bist und dir das angetan hast sozusagen und dass du mutig genug warst und freut mich natürlich auch, dass du dann besonders viel daraus ziehen konntest und ja, das ist natürlich, das geht schon darum, dass man hoffentlich teilweise bei den Filmen, die wir programmieren oder die ich programmiere, an seine Grenzen gebracht wird. Mhm. Also man muss seine Komfortzonen verlassen und wird einfach in Situationen katapultiert, auf die man dann teilweise nur mehr körperlich reagieren kann, eben indem man sagt, nein, geh nicht da rein, oder indem man hysterisch zu lachen beginnt, ja, oder indem man, wie du, die Augen zumacht, sich einfach abschottet.
Ich schiele.
Ich mache dir nicht Entschuldigung, auf. Ich wollte dir nichts unterstellen. aber man reagiert nicht nur gedanklich darauf, sondern man reagiert tatsächlich physisch darauf, ja, auf einer Ebene. Und das finde ich, ja, was ganz Besonderes und bin immer wieder verblüfft, dass Kino das kann.
Ja. Ein Genre, das für mich ganz furchtbar ist, das muss gar nicht gruselig sein oder brutal, aber das macht mich fertig, sind Kinder werden Zeugen eines Verbrechens. Da gibt es jetzt schon ein paar Filme, die man nennen könnte, zum Beispiel dem Harrison Ford. Also das macht mich einfach fertig, weil ich weiß, okay, dieses Kind, auch wenn das jetzt in einem Film passiert, aber das ist für den Rest seines Lebens geschädigt. Und da gibt es einen Film, der heißt Blaze. Weiß ich nicht, ob ich da die Finger davon lassen soll, weil das beschäftigt mich dann schon immer sehr.
Ja, also der Film erzählt von einem jungen Mädchen, das generell sehr in seiner eigenen Welt versunken ist, viel Musik hört, ja, eine wahnsinnige Fantasie einfach auch hat, die in ihrem Zimmer quasi mit einem riesigen aus Stoffbahnen gebauten, mit Strass und Diamanten bestückten, also funkelnden Edelsteinen, Drachenwesen lebt, das natürlich nur in dem Sinn in ihrem Kopf existiert. Und dieses Mädchen irgendwann untertags, tatsächlich bei helllichtem Tag, wird Zeugin einer Vergewaltigung in einer Seitengasse und versteckt sich halt, aber bekommt das alles mit. Mhm. Und daraufhin wird ihre innere Welt zu ihrem Refugium und sie zieht sich tatsächlich darin zurück. Also ich glaube, eine ganz normale Reaktion auf so eine sehr traumatische Erfahrung. Und der Film erzählt dann davon, dass sie tatsächlich dann auch, und deswegen ist es eh ganz sinnstiftend, dass du den Harrison Ford-Film erwähnt hast, weil sie dann die einzige Zeugin ist, auch dieses Verbrechens. Und es kommt dann so tatsächlich auch zu einer Gerichtsverhandlung. Und da geht es dann auch darum, gibt es eine Möglichkeit, dieses Mädchen sozusagen wieder, also aus ihrer inneren Welt nicht zu befreien, aber sozusagen, na, dass die dann auch vor Gericht etwas dazu sagen kann. Ich finde, ein sehr, sehr schöner, von einer bildnerischen Künstlerin gedrehter, der Catherine Barton, die sich Zeit ihres Lebens, also Zeit ihrer sozusagen künstlerischen Karriere, ihrer künstlerischen Biografie beschäftigt hat mit dramatischen Traumatisierungen, die diese Formen der Fantasie auch in ihren Bildern sehr oft thematisiert hat. Und ich finde, der ist damit etwas ganz Außergewöhnliches gelungen. Ein Film, der auf den ersten, zweiten und dritten Blick täuschend aussieht wie eine sehr schmalzig-schmusige Innenweltromantik von einer Teenagerin, wo ich aber zumindest eine kleine Warnung aussprechen möchte, weil ich glaube, nicht wenige Leute von der drastischen Intensität tatsächlich der Vergewaltigung, die in den ersten 10 Minuten passiert, relativ entsetzt waren, weil sie den Film einfach aufgrund auch der Lieblichkeit dieser Bilder dann, dieser ne, Kinderzimmerbilder irgendwie falsch eingeschätzt haben und ich hoffe nicht irgendwie dann einfach mit Kindern drin gesessen sind, weil sie sich gedacht haben, das ist ein netter Film über einen Textildrachen. Also ein bisschen auseinandersetzen, glaube ich, muss man sich dann schon auch damit sozusagen, worum es in einem Film geht, im Besonderen, wenn man womöglich selber Probleme hat mit gewissen Inhalten, ja.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, nachdem es von der bildenden Künstlerin Catherine Barton ist, dass sie da auch mit Animationen arbeitet?
Ja. Sie arbeitet auch mit Animationen, genau, mit Stop-Motion-Animationen. Mhm. Es gibt dann ein kleines Ich, das quasi im Bauch lebt von diesem Mädchen, das klettert dann immer wieder ganz gerne mit so einer Leiter aus dem Mund raus und schaut raus in die Welt. Also die verwendet da sehr viele verschiedene Techniken, Animationstechniken, textile Techniken, um diese Innenwelt dieses Mädchens auf eine sehr fantastische und wunderbare Art und Weise zum Leben zu erwecken und einfach deren inneren Struggle, der halt komplett vermählt ist, ja, mit Fantasy-Fantasie, also richtig mit eben Drachen, die dann auch Feuer spucken und so weiter und so fort. Eine ganz originäre Arbeit, finde ich. Und sicher so eine Preziose des heurigen Programms.
Ich freue mich sehr drauf. Ihr habt wieder auch reine Animationsfilme. Also der erste und einzige, den ich mir aufgeschrieben habe, schaut aus ein bisschen, als ob die Glücksbärchis auf Full Metal Jacket und auf das letzte Einhorn treffen. Es geht um Unicorn Wars von Alberto Vasquez.
Genau. Wenn man will oder wenn man so will, dann könnte man natürlich The Timekeepers of Eternity, über den wir vorhin gesprochen haben, als einen Animationsfilm bezeichnen, wiewohl er natürlich jetzt nicht so klassisch in diese Genre reinfällt, aber von der Technik her auf jeden Fall. Ansonsten ist Unicorn Wars heuer unser einziges Beispiel für die gegenwärtige Animationskunst, die sich jetzt nicht nur an Kinder, sondern im Besonderen auch an Erwachsene richtet, weil, du sagst es schon ganz richtig, die Care Bears oder Glücksbärchis sind eine ganz eindeutige visuelle Referenz gewesen von Vasquez in der Kreation dieser wahnsinnig dystopischen, martialischen Fantasiewelt, die dann in einem protofaschistischen Militärcamp quasi trainieren für den Extremfall und sich mit extremer Genozidrhetorik darauf vorbereiten, dass sie da sozusagen jetzt in den Kampf ziehen müssen und vermutlich alle sterben werden, weil der große Feind im magischen Wald, aus dem eben diese wunderbaren Bärchen vertrieben worden sind, vor Äonen sitzen eben die Einhörner, die zwar wunderbar sind und wunderbare Regenbögen in den Himmel malen, aber eben für diese Bären das absolut Böse sind und die müssen ausgelöscht werden. Und dann ziehen die Bären tatsächlich in den Krieg gegen die Einhörner. Und das hört sich jetzt an, einfach wie... Ich glaube, ich habe es im Katalogeintrag dann auch so genannt wie Another Adult Swim Moment oder so Cartoon in die Richtung. Und das hat der Film schon, aber der ist wahnsinnig grimmig in seiner Bestandsaufnahme des kriegstreiberischen menschlichen Naturells grundsätzlich. Und diese Aufrüstung der Worte und so weiter und so fort, die ist jetzt vielleicht, ich habe den Film vor längerer Zeit gesehen, jetzt in der Gegenwart, in der wir uns aktuell wieder bewegen, fast noch einmal etwas unheimlicher und unterbödiger, als es damals notwendigerweise gewesen ist, wie ich diesen Film gesehen habe. Und leider macht er auch sehr viel Spaß. Oder zum Glück natürlich, ja.
Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es früher Produktionsfirmen gegeben hat und du hast einfach genau gewusst, diese Produktionsfirmen stehen für. Also das Musical war bei MGM daheim, Warner Brothers war irgendwie für den Gangsterfilm und aber später auch ein bisschen für den europäischen Kunstfilm zuständig. Und das hat sich irgendwann mal verloren, oder? Irgendwie haben jetzt alle Produktionsfirmen alles. Und die einzigen, die sich noch auf etwas spezialisieren, sind die Produktionshäuser, die irgendwie Horrorfilme haben. Also ich denke da jetzt an Blumhaus, teilweise den Kunsthorrorfilm, ich glaube, von dem du nicht der allergrößte Fan bist, aber A24 hat auch so eine Schiene und quasi der Netflix des Horror, Shudder. Und da habt ihr ja einige Filme dabei und derjenige, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der Teil dieser Found-Footage-Horror-Reihe VHS 94.
Ja. Genau. Also Shudder, generell natürlich ein Streamer, der bei uns noch nicht gelandet ist. Also im deutschsprachigen Raum oder generell in Europa, glaube ich, in Großbritannien irgendwie wirkt, aber ansonsten in eher wenigen Ländern. Ja, die haben, finde ich, ein gutes Händchen. Mhm. VHS 94 ist der mittlerweile vierte Teil dieser Found-Footage-Reihe. Interessanterweise gibt es mittlerweile schon einen fünften, VHS 99, den habe ich aber noch nicht gesehen. Ja. Der läuft dann hoffentlich in Bälde bei uns, aber noch nicht. Wir begnügen uns jetzt mal mit 94, was in dem Sinn ganz interessant ist, weil es natürlich die 90er Jahre eine Hochphase waren, der VHS-Kultur.
Für uns beide auch wahrscheinlich das wichtigste Jahrzehnt für Videokassetten.
Ganz eindeutig, definitiv, ja. Definitiv. Und genau, und dieser Film baut sich aus vier Horrorminiaturen, die finde ich alle sehr, sehr gut funktionieren, also überraschenderweise gut. Also für so einen, für einen Film, der gebaut ist aus mehreren beweglichen Elementen, wo mehrere Regisseure, Regisseurinnen dahinter stehen, ist es ja oft so, dass dann das eine funktioniert und das andere nicht. Also mich haben da eigentlich fast alle Segmente oder eigentlich alle Segmente wirklich abgeholt. Sie sind auch diverser, finde ich, als davor, und sie sind deutlich ärger. Mhm. Das muss ich auch sagen. Also sie sind deutlich blutiger. Also da war ich ein bisschen überrascht.
Warst überrascht?
Nein, also überrascht, weil es gab ja VHS, VHS 2, VHS Viral. Ja. Und jetzt gibt es eben VHS 94, und da hat man schon gemerkt, dass wirklich jeder dieser Filme mit einfach geilen Gore-Effekten auch ausgestattet ist. Und das war davor nicht notwendigerweise so. Ja, also größte Empfehlung, eine junge Regisseurin, die darin auch mitgewirkt hat, großes Talent, finde ich, Chloe Okuno aus den Staaten, also aus den USA, und die hat auch ihren ersten Langfilm bei uns heuer, der heißt Watcher, und hat am heurigen Sundance Film Festival seine Weltpremiere gefeiert im Jänner. Ja, auch für den möchte ich eine große Empfehlung aussprechen. Also da spielt Micah Monroe eine junge Frau, die ihren Mann begleitet nach Bukarest, nach Rumänien, der dort einen Job bekommt, und sie ist lost in translation. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie sozusagen im Sofia Coppola-Film. Mhm. Also sie versteht nichts, sie ist komplett alleine, sitzt in ihrer Wohnung und blickt halt quasi auf das Haus gegenüber und sieht dann dort eine Figur stehen, einfach silhouettiert, Licht brennt in der Wohnung. Und die schaut aber nur, sie scheint nur zu schauen. Der Film heißt eben Watcher. Und sie spinnt dann daraus, aber man weiß eben nicht, spinnt sie oder nicht, weil auch da gibt es wieder eine Serienmördergeschichte, die im Hintergrund sozusagen arbeitet, bekommt deutliche Paranoia-Schübe, ja, und muss sich aber dann, wie Rosemary in Rosemary's Baby, wäre so die klassische Vorlage auch gegenüber ihres Mannes, der halt auch glaubt, na, die ganze Isolation tut ihr nicht gut, der Polizei, die ihr nicht glaubt, also muss sich da versuchen, irgendwie einfach zu beweisen, ja, und dass ihr Glauben geschenkt wird. Also in dem Sinn auch wieder ein sehr zeitgeistiger Film, der aber wiederum sehr ganz eindeutig in die 70er Jahre verweist. Also auch ästhetisch tatsächlich in diese Zeit verweist, ja. Mhm.
Ja, stimmt. Den habe ich mir eigentlich auch geschrieben, kann ich abhacken. Und somit bleiben mir eigentlich nur mehr zwei Filme aus dem Programm der aktuellen Filme, weil danach können wir gerne noch über die Retro sprechen. Aber ich habe da so ein Double Feature, und ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf ein Double Feature ist. Vielleicht sind die an zwei vollkommen unterschiedlichen Tagen. Aber wir haben den belgischen Azar und den britischen Bull. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich hab mir die zusammen nummeriert. Schon wieder länger her, dass ich das...
Also sozusagen in einer alten Welt könnte man das natürlich so zusammenfassen als so Männerfilme.
Ja. Okay, ich sag's, vielleicht habe ich sie so, deswegen zu sagen.
Also richtig so in die Richtung. Aber natürlich sind wir zum Glück dieser Welt der eindeutigen Genderzuweisungen entwachsen. Ja. Ja, natürlich sind sie für ein allgemeines Publikum gemacht, aber sie drehen sich um Männerwelten, sagen wir mal so.
Und um Männerbrutalität, oder?
Um Männerbrutalität auch in der Form, ja.
Weil beim Bull, entschuldige, ja, nur noch ganz kurz, weil beim Bull habe ich mich sehr an Get Carter erinnert, ja, und habe mir nur aufgeschrieben, weniger Konsonanten, mehr Gewalt.
Richtig, also so könnte man das auch zusammenfassen. Mhm. Das ist ein Film, finde ich, der ist Full Throttle, also der beginnt und dann geht es weiter. Und es steht ein ganz großes Geheimnis in diesem Film. Die Hauptfigur wird von Neil Mascal gespielt, einem ganz wunderbaren britischen Darsteller, der schon eine Physis hat, die ein bisschen an einen Rambock erinnert, ja, und wirklich ein grimmiges Gesicht, und da fürchtet man sich so richtig. Und der kehrt nach langer Abwesenheit und man weiß nicht ganz genau, was passiert ist. Offenbar glauben alle anderen, dass er tot ist, ist er aber nicht, und der kehrt wieder retour in sein kleines Heimatdorf und legt sich an eigentlich mit so einer kleinkriminellen Sippe, ja, also die ihn damals offenbar verraten hat. Und das ist dann eine Tour de Force, die dann letzten endet bei seinem Sohn und seiner ehemaligen Frau. Also das ist quasi das Ziel seiner Vendetta, die er da ausführt. Und das ist ein sehr schlanker Film, finde ich. Also der tut jetzt nicht, als wäre er wahnsinnig viel mehr, als was er ist. Das ist ein B-Film. Das ist ein räudiger Film. Ein Film, der extrem brutal ist, finde ich. Aber halt in der Art und Weise, wie der halt dann tötet. Der tötet dann oft mit Messer und so, ne? Aber da geht es dann schon richtig rund und richtig zur Sache. Und was der Film dann schon noch hat, ist ein Geheimnis. Was ich dann total spannend fand. Das werde ich natürlich jetzt nicht verraten, aber der wirkt so straight, der wirkt quasi so wie aus einem Guss und so bewegt der sich, oder so ist der auch, die längste Zeit. Aber er trägt ein Geheimnis mit sich herum, das meinem Empfinden nach nicht leicht zu erschnüffeln ist, sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob ich der Beste bin darin, weil ich lasse mich oft in Filmen so fallen, dass sie mich ganz lang verarschen können. Aber bei dem Film habe ich so das Gefühl, ja, dass man das nicht herannahen sieht.
Ja, das kenne ich. Und dann sagen mir die Leute, das war eine Viertelstunde, klar.
Genau.
Und dann denke ich mir aber genauso, wie du sagst, ja, aber du hast dich in dem Film nicht verloren.
Möglicherweise.
Du fühlst dich wahrscheinlich intelligenter als das Drehbuch.
Vielleicht, ja. Oder ich will mich dann einfach nicht so blöd fühlen, weil ich mir da denke, weil ich bin halt da wirklich dann drin und glaube diesen Filmen alles.
Ja.
Und
ja, aber wir haben sicher mehr Spaß beim Kino.
Ich habe viel Spaß, genau. Ich habe viel Spaß. Ja, und Azar ist von eigentlich einem Slash-Freund, Jonas Chowertz, der war schon bei uns in der Jury, hat 2012 seinen letzten Langfilm gedreht, ist leider schon sehr lange her, der hieß Welp und war ein Pfadfinderinnen-Slasher aus Belgien eben und aus dem flämischen Teil von Belgien. Und dieses Mal sitzt er in einem Muscle Car oder in so einem Sportwagen mit so einem jungen Typen, der eigentlich seine kleinkriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen hat, aber halt dann den falschen Freund, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist, wieder zu sich einsteigen lässt, und der überredet ihn dann, da müssen wir das von da nach dort bringen und so. Und der Film wird dann zu einer Verkettung natürlich von sehr, sehr unglücklichen Dingen. Also eigentlich ist das so ein One-Night-Movie. Also es geht dann wirklich, es wird halt dann immer ärger und immer schlimmer. Macht wahnsinnig viel Spaß, hat die ärgste EDM, also mit 90er EDM-Mucke, Tiesto und so weiter aller Zeiten.
Ja.
Auf extremer Lautstärke auch. Also das macht auch richtig viel Spaß, sich diesen Film anzuschauen, und hat, glaube ich, die beste, also so viele gibt es ja wahrscheinlich nicht, aber wirklich die beste, ich weiß jetzt nicht leider den Paraphil, also sozusagen den Fachbegriff für die Paraphilie, aber beste Autoficker-Szene. wirklich, das ist das, also wenn man sich Titan angeschaut hat, und bei Titan passiert das dann alles auf einer sehr metaphorischen Ebene, auf einer sehr symbolischen Ebene, hier nicht. Hier wird wirklich ein Auto geleckt und gefickt, bis halt wirklich beide glücklich sind. Und das muss ich sagen, ich bin davon überzeugt, dass auch das Auto was davon hat. Ja. Und das muss ich sagen, das ist für mich einfach eine der Sequenzen des Jahres. Also selten bin ich so fassungslos da drin gesessen oder ja vor einem Film gesessen in diesem Jahr und hatte gleichzeitig so viel Spaß. Das ist für mich einer der Partyfilme des Jahres einfach. Also genau.
Ich freue mich sehr drauf. Ich stelle mir jetzt natürlich vor, dass die Scheibenwischerflüssigkeit rausspritzt.
Stell dir vor und dann schaust du dir an und dann können wir danach abgleichen, wie viele Fantasien von dir eingelöst worden sind, Otto.
Sag mir mal, was ist der Abschlussfilm?
You Won't Be Alone heißt der, von Goran Stolevski. Hast du den noch gar nicht auf der Liste?
Ich glaube nicht, dass ich den auf der Liste
habe. Das war tatsächlich interessanterweise, ich habe den eingeladen im März und wir haben, glaube ich, Mitte August, also ich glaube 3 Tage vor Programmschluss, die Zusage bekommen von Universal Pictures. Die haben sich da ganz lange Zeit gelassen damit. Der ist interessanterweise auch noch nicht auf vielen Festivals gelaufen. Grund dafür weiß ich nicht. Ich habe den Film auch in Sundance gesehen, im Jänner schon. Und das war für mich wirklich einer der außergewöhnlichsten Filmerfahrungen dieses Jahres. Ich habe es umrissen oder für den Programmtext versucht zu umreißen. Ich weiß es nicht, vielleicht fürchtest du dich jetzt. Es ist so ein bisschen, als würden Terrence Malick und Robert Eggers durch die Walpurgisnacht tanzen. Das war so meine Zusammenschreibung, weil der Film bewegt sich in einem lyrischen Moment. Er wählt auch ein ganz eigenes Bildformat, 1:44:1, also das ist fast 4:3.
Ja.
Sehr, sehr eng. Ist sehr sinnlich, also spielt in Mazedonien des 19. Jahrhunderts tatsächlich und erzählt anfänglich von einer Hexe, einer grauenhaften Kreatur, einer aus der Natur, aus der Landschaft scheinbar herausgewachsenen folkloristischen Schauerfigur, die ein Baby verlangt, also ein Babyopfer verlangt von einer gerade einer jungen Mutter. Und die handelt dann mit der Hexe aus, gib mir, also wie Märchen, gib mir 16 Jahre ja. mit meinem Kind und dann kannst du es haben. Und sie zieht das Kind dann in einer Höhle groß, also ganz, ganz abgeschieden, in der Hoffnung, dass die Kreatur sie dann nicht mehr findet. Und die Kreatur findet sie aber natürlich und übergibt dann diesem Mädchen, mittlerweile 16 Jahre alt geworden, wie gesagt, übergibt dem dann sozusagen ihre Kräfte, weil die hat eigentlich kein Baby gesucht, um es zu opfern oder zu essen, sondern sozusagen jemanden, in dem sie weiterwirken kann. Und das ist der Ansatz des Films und das ist sozusagen der erste Punkt des Films. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel dazu sagen, es geht letzten Endes dann darum, dass es da eine Form von Seelenwanderung gibt. Mhm. Also, dass die Hexe in dem Sinn, dass sie dann quasi ihre eigene Eingeweide rausholt und in die andere Person, die sie gerade getötet hat, stopft, mehr oder weniger ihre Seele in diesen Körper gibt und dann geht sie als der Körper weiter. Das heißt, es gibt so einen Seelenwanderungsmoment, wo unsere Zählerfigur mal Mann ist, mal Frau ist, kurzzeitig sogar Hund, dann mal eine Krähe und dann vielleicht wieder Frau wird. Nomi Rapace, Rapace.
Das hatten wir schon letztes Jahr.
Das hatten wir schon letztes Jahr, ich weiß es nicht. Der hat im letzten Jahr auch schon in unserem Abschlussfilm mitgespielt, in Lamb und heuer machen wir quasi das Doppel voll. Spielt wieder eine dieser Inkarnationen, sozusagen dieser Hexenfigur. Und ja, also mich hat der Film ratlos und begeistert zurückgelassen. Der ist atmosphärisch wuchtig und ja, sowas habe ich noch nie gesehen vielleicht.
Okay, cool. Na, du hast 5 Sachen gesagt, die waren zu viel. Ich gehe mir den sicher nicht anschauen, das kannst du vergessen. Vielleicht auf so einem kleinen Bildschirm und dann schiele ich noch immer.
Ja, na solltest du auch.
Ich habe jetzt schon Angst.
Schauen wir mal.
Okay, jetzt gibt es natürlich jede Menge Superprogramme dazwischen, wahrscheinlich. Die Hauptretro hat den Arbeitstitel, hast du mir vorher verraten, Nightmare on Queer Street.
Genau, es ist mittlerweile auch der finale Titel. Der finale, okay. Wir nennen es abgekürzt auch Queer Horror. Das war unser Arbeitstitel tatsächlich, also nur Queer Horror. Genau, das ist unsere Retrospektive in diesem Jahr und soll einen ersten Versuch eines kleinen Kataloges von Berührungspunkten zwischen queerer Kultur und Horrorkultur sozusagen anbieten. Ich formuliere das jetzt deswegen so kompliziert, weil diese Retrospektive und insbesondere die Programmierung dieser Retrospektive mir sehr, sehr viele schlaflose Nächte bereitet hat, ja. weil wir nicht sozusagen den Platz haben, die Spielplätze haben, um zu sagen, wir machen 40 Filme, was ich gebraucht hätte, sondern wir haben 10 Filme. Und man kann, ich habe in meiner Einleitung zu diesem Programm, habe ich dann geschrieben, queeren Horror als Kategorie gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt queere Autoren, Autorinnen, es gibt queere Figuren, es gibt queere Ästhetik. Manchmal 2 Faktoren davon, manchmal alle 3, aber ganz selten.
Ja.
Oft aber auch nur einen Faktor. Und wie und mit welchem Ansatz geht man da jetzt überhaupt rein? Also ich habe mal dann gesagt, okay, ich beginne mit dem modernen Horrorfilm. Also ich gehe jetzt nicht retour, wo alles wahnsinnig kodifiziert war, in einen Bride of Frankenstein und so weiter. Ich finde, da müsste man mehr oder weniger wieder einen anderen Ansatz wählen, sondern ich setze mehr oder weniger in den 70er Jahren an, wo Darstellungsformen von queerer Sexualität zumindest in gewissen Aufbauten schon möglich waren.
Ja.
Das fällt dann teilweise sehr, sehr auf den männlichen Blick, Gaze ausgerichtet aus, wie bei Jess Franco mit Vampyros Lesbos. Aber da ging es mir darum, also wir haben dann auch einen schwulen Porno im Programm, der eben mit Horrormotiven spielt, der heißt The Destroying Angel von Peter de Rome, einem Edelpornografen, der tatsächlich eine Edgar Allan Poe-Adaption ist. Und das bewegt sich dann eben weiter in den Slasher der 80er Jahre, der ja durchaus, also die Genese des Slashers, amerikanischer Prägung, die muss man ja ansetzen, auch im Giallo, im italienischen sozusagen Spektakelkino eigentlich, Spektakelthriller. Kino, das wahnsinnig viele psychosexuelle Momente noch drin hatte, die aber dann der amerikanische Slasher meistens einfach außen vor gelassen hat. Also da ging es eher um freudianische Momente, da ging es um die Mutter, die halt dann und so weiter und so fort. Aber genau. Und die Beispiele, die wir jetzt da ausgewählt haben aus den 80er Jahren, darunter Robert Hiltzigs Sleepaway Camp, die finde ich schleppen eben eigentlich diesen psychosexuellen Moment wieder ein. Jetzt muss ich dazu sagen, dass selbstverständlich, und ich hoffe mehr oder weniger, dass die Menschen der Abstraktion, also fähig sind zur Abstraktion, dass alle diese Filme sind natürlich Kinder ihrer Zeit, ihrer jeweiligen Zeit. Mhm. Das heißt, die Ansprüche, die wir heutzutage komplett zu Recht natürlich stellen an die Repräsentation von queeren Identitäten, in was für immer einer Kunstform auch, die galten und gelten können für diese Filme nicht gelten. Also ich kann jetzt nicht die Ansprüche von heute dorthin überlegen. Was halt auch bedeutet, dass viele queere Identitäten, viele queere Figuren einen traurigen Tod sterben oder einfach willens sind oder sonst wie dann sozusagen in Feuer und Flamme aufgehen. Aber es ging mir auch darum zu zeigen, wie früh eigentlich Genre-Kino, weil es so wenigen Regeln eigentlich unterworfen ist, irritierenderweise. Also ja, formalen Regeln, also ein Mord muss passieren im Slasher und so weiter, aber dazwischen kann man viel machen. Sehr viele Möglichkeiten hatte, so etwas eigentlich Unduldbares oder Unzeigbares schon einzuschleppen, ja, und schon irgendwie mit zu verarbeiten. Da war der Horrorfilm sehr oft, oder der Exploitation-Film im Besonderen auch, sehr oft viel früher dran. Mhm. Und ich wollte damit auch so eine kleine Geschichte der Allianz erzählen zwischen queeren Menschen und Horrorfreaks in der Form, die in beiden Fällen vielfach, glaube ich, Ausgrenzung erfahren haben aus diversen Gründen heraus, die als problematisch, als störend, vielleicht sogar als gesellschaftszersetzend wahrgenommen worden sind, aufgrund sozusagen ihres Aussehens ausgegrenzt worden sind. Und diese Umarmung des Monströsen, die man dann findet, sowohl in der Kultur wie in der anderen Kultur, die scheint mir da sinnstiftend zu sein. Also dass man dann irgendwann lernt, dass das, wofür man gehalten wird, das muss man ja erleben. Also man muss das ja feiern. Ja. Und das tun wir auch beim Slash. Und ich finde, das sind Filme, die natürlich jetzt nicht wahnsinnig emanzipatorisch sind, oft im Gestus, die aber diese Erfahrungen auf einer Form erzählen, die mal naiv ist, mal ein bisschen blöd ist, mal vulgär ist, aber die einfach schon sehr authentisch ist und sehr da ist. Genau, und da ging es mir jetzt einfach nur mal darum, zu zeigen, wie lange es diese Aufsprengungen schon gibt, eigentlich im Genre-Kino. Und da vielleicht einen Dialog anzustoßen oder auch einfach nur, dass Leute Genre-Geschichte auch mal mit anderen Augen sehen. Ja? Mhm. Und jetzt keine komplette, natürlich nicht, Historiografie von queerer Repräsentation im populären Horrorfilm anzubieten, das könnten wir gar nicht. Ja. Entschuldigung.
Nein, ich
wollte nur noch, vielleicht hättest du gefragt, aber wir haben, ich habe dann auch überlegt, natürlich brauchen wir auch ein bisschen einen Aufhänger oder eine bisschen bekanntere Geschichte, weil ich dann überlegt habe, was könnte denn so einer der populärsten Konvergenzmomente gewesen sein zwischen queerer Kultur und Horrorkultur. Und irgendwie sind wir dann oder bin ich dann auch auf The Rocky Horror Picture Show gekommen. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, Menschen, die sich, die Horror begeistert waren, haben den Film vermutlich angeschaut und Menschen, die queer waren, haben den Film angeschaut. Und beide haben ihn vermutlich irgendwie gemocht, aber sind auch einer Kultur ausgesetzt gewesen, mit der sie davor womöglich nicht so viele Berührungspunkte gehabt haben. Könnte zumindest so gewesen sein. Genau, und insofern ist das vielleicht so ein bisschen unser Leitfilm in dieser ganzen Geschichte oder ganz sicher der bekannteste Film, den wir jetzt in dieser Retrospektive haben, den wir auch natürlich in einer interaktiven Vorstellung präsentieren, wo das Publikum bekommt Mitmach-Bags, wo diverse Requisiten drin sind, die man dann verwenden kann, um quasi mit dem Film zu interagieren. Peaches Christ, die Drag Queen aus San Francisco, die schon mal beim Slash war, wird davor eine kleine Show machen.
Oh, wirklich?
Und Patricia Quinn, das ist die Darstellerin von Magenta aus dem Film, ist auch da. Die kommt zum Festival und wird auch bei der Vorführung von der Rocky Horror Picture Show anwesend sein. Und genau. Und schon am Freitag davor gibt es eine Queer-Horror-Party im Volkstheater, in der Roten Bar. Mit Peaches Christ auch, die eine Drag-Show machen wird. Also weil wir haben diese, oder ich habe diesen Gedanken, Queer-Horror zu machen. Wir hatten 2019 Female Terrors, wo es um Horror-Regisseurinnen ging. Und ich wollte eigentlich im Jahr darauf, weil es irgendwie für mich in einem Zusammenhang damit stand, wollte ich eigentlich dieses Queer-Horror-Projekt machen. Und das war dann, wie wir eh alle wissen, das erste Corona-Jahr. Und wir konnten dann tatsächlich ein Festival machen, aber das war lange nicht absehbar. Und vor allem ging es mir schon darum, dass wir dann das auch feiern können. Also dass wir dann eben auch eine Performerin oder einen Performer wie Joshua Grinnell, also Peaches Christ, einladen können, so ein bisschen wie The Wicked Witch of Queer Horror in der Form, die das Ganze einfach ein bisschen verankern kann, auch in einer Feierkultur und in einer Clubkultur, und dass man das dann wirklich auch feiern kann und nicht nur mit Masken im Kino sitzt und halt danach schnell wieder nach Hause gehen muss. Ja. Sondern das war mir einfach wichtig, dass wir das Element irgendwie mitnehmen können. Und insofern freuen wir uns sehr, dass das jetzt heuer stattfindet.
Glaubst du, gibt es noch Karten für die Rocky Horror Picture Show?
I don't know. Ich hoffe. Ja, ich hoffe. Ja.
Und ich meine, ich weiß ja, dass du genauso wie ich einer guten Verkleidung auch nicht abgeneigt bist. Weißt du schon, wie du hingehen wirst?
Nein, noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das selber schaffe oder ob ich da mit einer Freundin, einem Freund von mir, der die sich ein bisschen besser auskennt mit all dem, zusammenarbeite. Schauen wir mal. Ja.
Okay, dann noch ganz kurz zu euren Traditionen. Wird es wieder eine Vorstellung geben von Freaks?
Nein, heuer leider nicht. Ich weiß, es ist ganz schrecklich. Ich bin gestern schon ermahnt worden. Ja, es hatte heuer, wir haben heuer ein Kino weniger. Wir haben 2020 das Schikaneder-Kino ja dazugenommen.
Ja.
Wegen Corona, weil es die Platzbeschränkungen gab. Und heuer haben wir es wieder rausgenommen. Was mich dann irgendwie vor die Entscheidung gestellt hat, entweder ich reduziere die Zahl der Filme drastisch oder ich zeige viel weniger Wiederholungen. Ich habe mich dann für das Zweite entschieden, was dann auch bedeutet hat, also das Programm ist dann recht schnell angewachsen, ja, dass die Slots immer weniger geworden sind und ich dann irgendwie gezwungen war, irgendwas auch zu kicken.
Ja.
Und auch wenn ich es sehr ungern getan habe, und ich hoffe, das bringt jetzt nicht negative Energie über uns, dass wir Freaks heuer nicht im Programm haben. Im nächsten Jahr möchte ich den Film auf jeden Fall wieder zeigen. Ja.
Das heißt, wir haben das Filmcasino ist nach wie vor dabei. Stadtkino wollte ich gerade sagen.
Das Metro.
Metro,
genau. Das Metro ist dabei und Gartenbau Kino für die Öffnung. Genau.
Haben wir da nicht jetzt eins vergessen?
Nein, das schicken wir nicht, aber das gibt es ja nicht mehr. Nein, also wir haben
keins vergessen.
Nein, wir haben keins vergessen.
Wie schaut's aus? Letztes Jahr bin ich die ganze Nacht im Filmcasino auf meinem, ja wahrscheinlich noch dem gemütlichsten Sessel gesessen und bin, glaube ich, höchstens eine halbe Stunde eingeschlafen.
Das geht gut.
Bei der langen Nacht der Messer.
Ja.
Gibt es sie wieder?
Ja, natürlich. Also die Nacht der tausend Messer ist wirklich so eine Tradition.
Nacht der tausend Messer, Entschuldigung.
Die so würden wir sozusagen immer machen. Also die muss einfach immer dabei sein. Also während Corona mussten wir sie in eine Matinee der tausend Messer umwandeln, weil da durften wir nicht zu spät spielen. aber natürlich sind jetzt diese Sissi-Jahre wieder vorbei. jetzt können wir unser Publikum wieder zwingen, von 23 Uhr bis 5 Uhr in der Früh oder 6 Uhr in der Früh bei uns im Filmcasino zu sein und sich vier der, möchte ich jetzt mal behaupten, wildesten und blödesten und schlatzigsten und schleimigsten und blutigsten Filme anzuschauen. Und danach natürlich wiederum mit einem Limited Edition Pin belohnt zu werden. Also wer es schafft, bis zum Ende durchzuhalten und dann rauswankt, bekommt entweder von mir oder von wem anderen, also manchmal schaffe ich es, aber nicht immer, dann den Pin überreicht.
Ich überlege gerade, wer mir meinen Pin letztes Jahr überreicht hat. Ich glaube, das warst nicht du, weil dann hätte ich sicher noch kurz mich mit dir unterhalten. Aber
das war nicht ich. Ich war nämlich dann 2019, glaube ich, war das letzte Mal. 2020 war es dann die Matinee der Tausendmesse, aber 2019 habe ich das dann gemacht. Das ist ja immer am zweiten Freitag des Festivals. Da ist dann am Samstag unser Abschluss, die Preisverleihung, die Abschlussparty und es gibt noch den Sonntag. Ja. Und ich bin einfach drauf gekommen, I'm getting too old for that shit. Also ich schaffe es einfach nicht, dann um 6 noch Pins zu verteilen, ein paar Stunden zu schlafen und irgendwie dann so zu tun, als wäre die Welt noch in Ordnung. Von dem her schauen wir mal.
Ja, jetzt noch ganz kurz. Nein, es gibt eigentlich nichts. Wir haben, glaube ich, alles. Also ich meine, jetzt ist man voll mit Informationen.
Ja, also das gesamte Programm kann man sich anschauen auf slashfilmfestival.com natürlich. Bald gibt es auch die physischen Programme, die Kataloge. Lassen wir uns nicht nehmen, auch Kataloge zu produzieren. Natürlich in allen Festivalkinos, Filmcasino, Metro-Kino, Gartenbau-Kino liegen die dann auch auf und kann man sich die mitnehmen. Und ja, der Vorverkauf läuft. Ich glaube, ich weiß nicht, Otto.
Naja, ich möchte noch ganz kurz sagen, ich bin ja noch immer sehr neu in der Slash-Familie. Aber das zweite, dritte Jahr, wenn man das halbe dazu nimmt, das halbe Slash, ich fühle mich wahnsinnig wohl bei euch. Ich habe mich sofort aufgenommen gefühlt. Das ist nämlich das Schöne für diejenigen, die vielleicht noch nicht bei dem Festival waren. man wird sofort in die Arme der anderen aufgenommen und du gehst nach dem Film raus und es unterhalten sich alle noch miteinander, als ob sie sich schon ewig kennen würden. Manche kennen sich auch schon ewig, nur
das ist auch daher, wahr, ja. Aber ja.
Eine, nicht nur eine der schönsten Stimmungen, die ich je bei einem Festival erlebt habe, sondern, und das möchte ich schon noch sagen, dass das Filmische nicht im Hintergrund da immer ist, wenn ich so tue, als ob nur die Stimmung so gut wäre und man gerne erschreckt wird. Aber ich glaube, ich habe zwei meiner absoluten Lieblingsfilme 2021 beim Slash Festival gesehen. Das war Bloody Oranges und der Gewinner vom letzten Jahr, nämlich Beyond the Infinite Two Minutes. Mhm. Also was will man mehr von einem Festival?
Das ist total erfreulich und danke für die schönen Blumen,
Otto.
Und ja, ich hoffe, wir haben uns auch in diesem Jahr natürlich wieder redlich bemüht, die spannendsten, schillerndsten, aufregendsten, verwegensten, gemeinsten, bösesten, unverträglichsten Genrefilme des Jahres zusammenzutragen. Und wir natürlich vibrieren jetzt alle dem Start entgegen und sind extrem gespannt, was unsere Gäste dann von dieser Auswahl heuer halten.
Danke vielmals fürs Kommen.
Danke für
die Einladung. Würde sagen, 50% Angst, 50% Vorfreude herrscht jetzt bei mir.
So soll es sein.
Ja, das war das erste Gespräch mit einem Gast seit letzten November und es war wieder sehr, sehr schön, jemanden hier zu haben, hier im Wohnzimmer mit dieser Person über Filme zu plaudern und zu schwelgen und sich auf das, was da kommt, zu freuen gemeinsam. Ja, hat mir einigermaßen gefehlt, hat mir wieder großen Spaß gemacht und ich weiß nicht, ob ich es schon verraten kann, soll, darf, weil ich es nicht jinxen möchte. Also wie sagt man, ich möchte es nicht verschreien. Aber möglicherweise machen wir noch eine Folge, nämlich dasselbe wie jetzt, Tipps fürs Festival, aber für die Biennale. Und das wird dann wieder zeitgerecht vor der Biennale hochgeladen. Ich glaube, ich habe jetzt alles zusammen. Was muss ich noch sagen? Dass das Slash Film Festival, wir haben es nicht einmal erwähnt in der Folge, vom 22. September an beginnt. Tickets gibt es auf der Slash-Seite und es geht bis 2. Oktober. Ich freue mich. Ihr werdet mich viel dort im Kino antreffen, beziehungsweise in den Kinos. Und ja, ich packe jetzt all meine Sachen zusammen und schicke diese ganzen Hördateien an meine Partnerin in Crime, an die Sabrina, die das Ganze zusammenschneiden wird und hörbar machen wird. Ich bedanke mich vielmals nochmal bei Markus fürs Kommen. Wir bedanken uns beim Ray Filmmagazin für die freundliche Unterstützung über die letzten Jahre. Und ich bedanke mich nochmal bei der Sabrina, dass sie das alles hier ermöglicht. Danke vielmals. Freue mich aufs nächste Mal und bis dahin sehen wir uns im Kino.